Und was da gerade der Punkt ist, der sehr viel Push reinbringt, ist der, den ich eben genannt habe, ist dieser Fachkräftemangel. Es gibt für ganz viele Kanzleien keine Alternative mehr zur Digitalisierung, ob sie wollen oder nicht. Weil das Thema mit mehr Personal lösen geht schlichtweg nicht mehr. Und man kann eigentlich sagen, jede Kanzlei, die heute noch kein Personalproblem hat, wird in den nächsten Jahren eins bekommen. Und die einzige Lösung ist Digitalisierung. Und das ist so ein bisschen, selbst für die, die nicht so freudig in Richtung Digitalisierung rennen, der Schubser in Richtung Digitalisierung.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Mein Name ist Christoph Bursek und mein Gast gleich ist der René Fergen. René ist der CEO von Upus und sein Unternehmen bringt KI und Rechtsanwälte zusammen. Das ist ein spannendes, aber vor allen Dingen auch anspruchsvolles Thema. Ich glaube, niemand möchte gern zwar Stress mit seinem Kunden haben, aber noch weniger würde ich gerne, dass ich weiß, dass jeder meiner Kunden sich auch noch mit Gesetzen auskennt. Ob René daran überhaupt denkt oder was ihn sonst so nachts wach hält, das entdecken wir jetzt am besten gemeinsam zusammen. Herzlich willkommen, René, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei unserem Podcast.
Hallo Christoph, danke für die Einladung, ich freue mich.
Hält es dich nachts wach, dass du weißt, dass jeder eurer Kunden sofort weiß, wie eine Klage gegen euch einreicht, wenn er unzufrieden ist?
Das ist eine gute Frage. Ich muss ehrlich sagen, nein. Unser Job ist, unsere Kunden happy zu machen. Und wenn wir das gut machen, dann haben wir wenig zu befürchten. Aber es stimmt natürlich schon. Man bekommt schon andere Reaktionen mal hin und wieder.
Ja, das glaube ich. Ihr seid das weltweit erste KI-Sekretariat für Anwaltskanzleien. Was gehört zu den Aufgaben, die eure Software erledigt?
Ja, unsere Software erledigt mehr oder weniger alles rund um die kernjuristische Tätigkeit. Das bedeutet, in einer Kanzlei, da passieren jeden Tag eine ganze Menge an Aufgaben vom allerersten Kontakt. Das heißt, ein Mandant ruft an, der schreibt eine E-Mail oder der meldet sich sonst auf einem Kontaktweg. Über dann die nächsten Schritte, Infos müssen aufgenommen werden, Termine müssen vereinbart werden, Rechnungen müssen geschrieben werden, die Mandatierung muss stattfinden, Akten müssen angelegt werden, Unterlagen müssen analysiert werden, Schriftsätze müssen fertig gemacht werden. All das übernimmt tatsächlich unser KI-Sekretariat, damit die Anwältinnen und Anwälte in den Kanzleien und das noch verfügbare Personal, weil das Fachkräftemangel-Thema ist da besonders relevant, damit die sich auf die wirklich wichtigen und relevanten Dinge konzentrieren können.
Wie funktioniert das normalerweise? Man hat oben einen Anwalt und einen Anwalt und dann gibt es wie viele Leute im Backoffice, so typischerweise in Deutschland?
Das ist relativ unterschiedlich und das verändert sich gerade auch stark. Wenn man sich so ein bisschen die Verteilung ansieht, dann sieht man, dass in den letzten 30 Jahren hat sich die Anzahl der Anwälte ungefähr verdreifacht. Das heißt, da geht's gut nach oben. Während im gleichen Zeitraum die Anzahl neuer Rechtsanwaltsfachangestellten, nennt man das Personal dann da, die sind super ausgebildet, das hat sich nur leider um über 80% reduziert. Es mal ganz plakativ zu machen, in Berlin haben 2022 89 Menschen die Ausbildung zum Rechtsanwaltsfachangestellten begonnen. Das sind noch nicht die beendet haben, für über 10.000 Anwälte in Berlin. Und das bedeutet, während man früher mal so gesagt hat, irgendwie 2 Rechtsanwaltsfachangestellte pro Anwalt, sind die meisten Anwälte froh, wenn es noch ein 1:1-Verhältnis gibt.
Ist das so schlecht bezahlt oder ist das so ein furchtbarer Job? Also ich habe schon das Gefühl, dass auch gerade in Berlin, glaube ich, die Arbeitslosigkeit unter Menschen zwischen 20 und 30, die ist ja nicht bei null.
Das stimmt. Ich glaube, da gibt es mehrere Faktoren und zu 100% habe ich da die goldene Antwort auch nicht. Ja. Aber es sind sicherlich einige Punkte, wie zum Beispiel, dass Ausbildungsberufe grundsätzlich erstmal unattraktiver geworden sind. Mhm. Ja? Ist, glaube ich, auch so, dass Jura früher, also der Studiengang Jura, war früher eigentlich überall mit einem NC behaftet. Das heißt, das konnte man nicht überall studieren. Mittlerweile gibt es viele Universitäten, wo man das machen kann. Und ich glaube, die beiden Punkte führen dazu, dass viele Leute, die vielleicht früher gesagt hätten, ich mache die Ausbildung zum Rechtsanwaltsfachangestellten, sagen, hey, ich starte jetzt vielleicht direkt das Jurastudium. Und dann gibt es aber auch noch viele andere Gründe, die dafür sprechen. Ich glaube, dass wie in allen Bereichen hat auch so ein bisschen das Prestige der Anwaltskanzlei nachgelassen. Das bedeutet, während man früher vielleicht gesagt hat, hey, ich arbeite in der Kanzlei und das war was ganz Besonderes, ist das jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt so. Auch wenn es ein toller Arbeitsbereich ist, ist das Prestige einfach nicht mehr dasselbe. Ähnlich wie bei Ärzten oder Lehrern. Und zu guter Letzt muss man auch dazu sagen, teilweise ist es auch ein hausgemachtes Problem, weil viele Rechtsanwaltsfachangestellte auch wirklich nicht immer in jeder Kanzlei sonderlich gut bezahlt und auch behandelt wurden.
Spannend. Du hattest jetzt mich schon mit so ein paar Zahlen beeindruckt. Hast du noch mehr Zahlen? Weißt du, wie viele Anwälte es insgesamt in Deutschland gibt? Weißt du, wie viele Fälle es im Jahr gibt? Also gibt es da noch irgendwie ein paar spannende Zahlen über den Markt und die Größe und eure potenziellen Kunden?
Ja, natürlich. Ich will da jetzt nicht alles vollballern mit Zahlen jetzt, aber die Anzahl der Fälle, die es so pro Jahr gibt, die ist relativ schwierig zu sagen. Ja. Das sind aber eine ganze Menge und die Zahl steigt tatsächlich auch Jahr für Jahr. Insgesamt in Deutschland haben wir so ungefähr 165.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die es gibt, und die Zahl geht weiter nach oben.
Steigt weiter, okay. Ihr habt ja jetzt gegründet dazu. Wann seid ihr an den Start gegangen?
Uns gibt es seit Ende 2022 in der aktuellen Form und wir sind mit unserem MVP, also mit der ersten Version unseres Produkts, im Mai 2023 rausgegangen.
Du hattest mal überlegt, selbst Jura zu studieren und hast dann aber gemerkt, Legal Tech ist eigentlich vielleicht doch das spannendere Thema. Das war vielleicht auch ungefähr so der ChatGPT-Moment, der da so ein bisschen passierte. Wolltest du irgendwie einen Fachanwalt? Hättest du das gemacht oder hattest du da eine gewisse Ecke, wo du gerne tätig sein hättest wollen?
Ich habe sogar Jura studiert.
Ach so.
Ich bin Diplom-Jurist. Ich habe quasi mein erstes Examen gemacht, aber habe mich relativ früh und relativ viel mit der Digitalisierung der Rechtsbranche beschäftigt.
Ja.
Und ich muss sagen, dass ich habe irgendwann mal im Studium einen Podcast dazu gehört. Da schließt sich ein bisschen der Kreis. Mhm. Und muss sagen, das hat mich unfassbar angezündet und nie wieder losgelassen, dass so eine alte Branche irgendwie aufgebrochen wird. Und ich muss sagen, bis heute ist es für mich der most exciting Bereich überhaupt, weil es ist so eine der ältesten Branchen, die es auf unserem Planeten gibt. Irgendwie vor über 2500 Jahren sind die ersten Leute im alten Athen rumgelaufen, die sich Anwälte geschimpft haben. Und seitdem, würden böse Zungen behaupten, ist jetzt gar nicht so viel passiert. Es gibt aber so gut wie keine andere Branche, die gerade so extrem disrupted wird wie Legal. Und das ist das, was am Ende dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, die klassische juristische Karriere wird es für mich nicht. Hier ist eine Riesenchance, die Arbeitsweise einer ganzen Branche mitzugestalten. Und das hat für mich gereicht, um zu sagen, das ist der Weg, den ich gehe.
Wenn immer wir einen Gast haben, der sagt, sie bauen eine KI-Software, dann fragen wir natürlich auch, seid ihr eigentlich nichts anderes als ein Rapper für ChatGPT oder Copilot oder was auch, oder Gemini? Oder habt ihr wirklich eigene Modelle, die ihr selbst maintaint?
Teils. Also wir haben eigene Modelle, die wir teilweise nutzen. Wir haben eine eigene Infrastruktur für unterschiedlichste Anwendungsfälle. Bei uns kann man sich das ja so ein bisschen überlegen wie so eine Anwaltskanzlei, und da passieren gleichzeitig ganz viele verschiedene Aufgaben.
Ja.
Und für jede einzelne Aufgabe gibt es verschiedene Strukturen und auch verschiedene KI-Modelle, die bewältigen. Und da gehen wir dauerhaft ins Benchmarking und gucken uns an, was passt am besten. Mhm. Und was vor allen Dingen wichtig ist, ist, dass es auf die Juristerei zugeschnitten ist. Und das bedeutet vor allen Dingen, was Daten angeht. Mhm. Also bei uns, über uns laufen mittlerweile mehr New Cases jeden Tag als in jeder Anwaltskanzlei in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Und das bedeutet, LLMs, die es so klassisch im Markt gibt, die sind super und die sind total wichtig und die sind sehr hilfreich. Aber die sind so ein bisschen selbst schon wie so ein Rechtsanwaltsfachangestellter oder teilweise vielleicht auch ein bisschen wie ein kleiner Anwalt, nur am ersten Tag der Ausbildung. Das heißt, noch nicht wirklich eine Ahnung davon. Mhm. Und mit diesen ganzen Daten, die wir haben, die wir über die Jahre gesammelt haben und über die Masse an Cases, die über uns laufen, können wir dafür sorgen, dass das Ganze gut und intelligent funktioniert. Und all diese Punkte sorgen dafür, dass die Software das erledigen kann, was sie erledigen kann, und nicht einfach nur ein KI-Modell ist, was probiert, ein Dokument zu analysieren.
Guter Kumpel von mir hier aus Hamburg, Olli Schulz, ist Schuldnerberater, hat eine Kanzlei, und ich glaube, der hat mir mal gesagt, dass er ein Riesenfan ist von Digitalisierung und KI im Anwaltsbereich. Und er meinte, dass er jeden Monat sechsstellige IT-Kosten hat, weil er alles digitalisiert und so weiter. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Und ich glaube, in seinem Fall als Schuldnerberater, da geht es halt sehr stark darum, die ganzen Rechnungen und Kommunikation mit den ganzen Schuldnern irgendwie zu managen, und dass die Zahlen, ist das jetzt der Endbetrag oder ist der Endbetrag irgendwie eine Seite, dass sozusagen diese Texterkennung OCR einfach ein riesengroßer Punkt ist. Ist das auch so ein typisches Beispiel, wo du sagst, ja, das Digitalisieren von Schriftverkehr in strukturierte Daten ist bei uns irgendwie eine große Herausforderung, oder gibt's bei euch noch andere Einsatzzwecke, wo man richtig sich Gedanken machen muss, wie man das technisch löst.
Genau, das ist zum Beispiel ein super Beispiel, was man nicht nur in der Schuldenberatung hat, auch in ganz vielen anderen Bereichen. Nämlich man bekommt einen ganzen Haufen unstrukturierter Dokumente und muss daraus was machen. Mhm. Und das bedeutet im Zweifel, je nachdem, um was für ein Case es da geht, dass man gut und gerne mal 1.000, 10.000, 100.000 Seiten an Verträgen und an Korrespondenz, die die Gläubiger dann geschickt haben, um bei dem Beispiel zu bleiben, haben. Und das ist dann oft auch jetzt nicht fein säuberlich abgeheftet, sondern das ist dann einfach so ein bisschen wie in der Steuerberatung im Schuhkarton rübergegeben und gesagt, hier ist alles, was ich habe. Was ist denn jetzt eigentlich los? Was sind denn jetzt meine nächsten Schritte? Und das sind Dinge, die natürlich Menschen Stunden über Stunden, Tage über Tage kosten, um überhaupt erstmal herauszufinden, was ist eigentlich der Stand? Wo stehen wir? Welche Forderungen gibt es? Welche sind begründet? In welcher Höhe sind sie begründet? Wurden schon Zahlungen geleistet? In welcher Höhe wurden die Zahlungen geleistet? Und dann gibt es meistens zum Beispiel so ein Gläubigerverzeichnis, was erstellt wird, was auch wieder sehr viel Zeit kostet. Und all das ist was unsere Software automatisiert innerhalb von ein paar Sekunden erledigt. Und das machen wir in unterschiedlichsten Fällen. Also das können auch Nachlassverzeichnisse im Erbrecht sein, das können auch Dinge sein wie bei einem Verkehrsunfall im Verkehrsrecht, alles wirklich vom ersten Telefonat über die wichtigen Infos, die dann eingeholt werden, alles wird analysiert und daraus wird direkt das erste Anschreiben an die Versicherung und eine Klageschrift fertig gemacht. All das sind so Dinge, die im juristischen Bereich heute Stunden kosten, Personal, Kapazitäten binden und all das sind super Anwendungsfälle, wo wir jeden Tag Kanzleien unterstützen dürfen.
Als du Jura studiert hast und dann gesagt hast, ich gehe ins Thema Legal Tech und Gründe, da gab es vielleicht noch nicht so Vibe-Coding und du brauchst irgendwie echte Entwickler, die anfangen, was zu entwickeln. Wie groß ist dein Team? Wie ist das aufgebaut? Seid ihr 90% Vertrieb, 10% Entwickler? Also wie kann man sich euer Unternehmen heute vorstellen?
Ja, wir sind mittlerweile circa 60 Leute. Und man kann sagen, es ist so ungefähr 50-50, was Go-to-Market, also Marketing, Sales, Customer Success und Co. und Product und Development angeht. Das ist eine ganz gute Verteilung, die wir auch so aufrechterhalten wollen, weil an beiden Seiten gibt es viel zu tun.
60 Menschen in 3-4 Jahren aufgebaut, macht man selten, aber manchmal selten aus dem operativen Gewinn. Habt ihr irgendwann zwischendurch mehr Geld aufgenommen?
Ja, wir sind Venture Capital finanziert. Wir haben 2 Finanzierungsrunden gemacht und konnten da ein bisschen Kapital einsammeln und tolle Investoren gewinnen.
Ist das öffentlich, wie viel ihr eingenommen habt?
Aufgenommen? Ja, wir haben insgesamt mittlerweile so etwas mehr als 8 Millionen Euro aufgenommen.
Okay, toll. Viele Kanzleien haben wahrscheinlich schon irgendwie eine Software gehabt. Sagt ihr, kein Problem, könnt ihr behalten. Wir sind sozusagen die Schnittstelle, die vorne irgendwie digitalisiert und Entscheidung trifft. Oder tretet ihr tatsächlich an und sagt, eigentlich müsst ihr diese Software rausschmeißen, weil wir können alles plus KI.
Nein, wir kooperieren mit nahezu allen Kanzleisoftware, also Kanzleiverwaltungsprogrammen, die es da draußen so gibt, weil wir sehen uns so ein bisschen als die Software, die die ganze Kanzlei orchestriert. Und dazu gehört eben auch die bestehende IT-Landschaft, damit es ohne viel Friction und ohne viel Aufwand alles gut erledigt. Und durch gute Schnittstellen, die es gibt, können wir eben auch die Arbeit teilweise in die Kanzleisoftware verfrachten und auch dort unterstützen.
Wenn ich jetzt Anwalt bin und euch noch nicht einsetze, was sind so die ersten Aha-Momente, die ich habe, wenn ich auf einmal anfange, mit euch zu arbeiten? Sagen wir mal, ich bin Verkehrsrechtsfachanwalt für Verkehrsrecht, wenn es das gibt.
Ja, dann ist wahrscheinlich einer der ersten, dass du von Kooperationspartnern wie einem Gutachter oder einem von einer Werkstatt irgendwie ein Mandat rübergeworfen bekommst. Und da ist dann vielleicht schon mal ein Gutachten mit drin, ein Unfallgutachten für den Fall. Und während du früher hingehen musstest und dir das ansehen musstest, dann hast du ein Team von Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern, die sich das angesehen haben. Oder du selbst hast die ganzen Informationen rausgetragen, hast die Daten alle abgetippt, hast dir noch Unfallfotos geholt, die musstest du noch zuschneiden und Co. Ist es so, du leitest die E-Mail mit dem Gutachten und den Infos weiter, alle Beteiligten sind sofort extrahiert und du hast deine Klageschrift oder dein Anschreiben an die Versicherung sofort fertig. Das dauert 50 Sekunden, was vorher 4 bis 8 Stunden gedauert hätte. Und das ist wahrscheinlich für viele so der erste Wow-Effekt.
Wie rechnet ihr das ab? Wird das einfach irgendwie pro Seat und Monat abgerechnet oder pro Case oder pro Rechenleistung? Was ist das Abrechnungsmodell?
Grundsätzlich sind wir in einem Seed-Based-Modell. Das bedeutet, man hat eine monatliche Grundgebühr und dann nochmal pro Lizenz. Dann haben wir natürlich so ein paar Add-ons. Das heißt, unsere Telefon-KI, die wird zum Beispiel Usage-Based abgerechnet pro Gesprächsminute und pro Anruf. Und dann haben wir so ein paar Add-ons, die nochmal on top kommen können mit einer monatlichen Fee.
Was kann die Telefon-KI?
Die Telefon-KI übernimmt quasi alle eigenen Anrufe. Das heißt, man schaltet die man aktiviert eine Weiterleitung oder schaltet die in seine Telefonanlage als Kanzlei ein und dann erkennt die, wer ist der Anrufer, Bestandsmandant, Neumandant, Richter, Gegenseite, Kooperationspartner, Vertriebler, der mir irgendwas verkaufen möchte oder ähnliches. Und dann kann ich der KI so ein bisschen mitgeben, was soll hier passieren? Soll bei Richtern zum Beispiel, wollen alle Kanzleien immer, dass sofort weitergeleitet wird und durchgestellt. Bei Vertrieblern die meisten eher weniger. Und dann versteht die KI auch, um welche Thematik geht es hier? Ist das eine Verkehrsunfallsache? Ist das eine Scheidung im Familienrecht oder sonst was? Und kann dann auch direkt schon mal die wichtigsten Infos einholen, die A, wichtig sind für den Anwalt, um überhaupt zu wissen, macht das hier überhaupt Sinn? Ist es lukrativ für mich? Und auch passend zu den Themen, die ich sonst bearbeite? Und auf der anderen Seite auch, okay, wie kann ich jetzt direkt die nächsten Schritte anleiten? Und dann kann unsere KI auch von da aus direkt, wenn es gewünscht ist, das liegt immer in der Hand der Kanzlei, einstellen, dass dann auch zum Beispiel direkt weitere Infos über einen Fragebogen eingeholt werden oder eine Vollmacht fertig gemacht wird oder ein Termin vereinbart wird und so weiter. Das kann alles schon am Telefon gestartet werden.
Sprecht ihr darüber, wie viele Kunden ihr habt, wie viele Kanzleien euch schon einsetzen?
Ja, wir haben mittlerweile, gehen wir jetzt so auf die 700 Kanzleien zu, mit denen wir arbeiten.
Ist das ein Thema, dass man auch einfach mal so skalieren kann und sagen kann, jetzt kommt Frankreich, England, Österreich, Schweiz, Dänemark dran? Oder ist das schon ein Thema, das so individuell ist, dass sie sagt, nee, wir versuchen erstmal in Deutschland so weit wie möglich zu wachsen, bevor wir da irgendwie ein riesengroßes Fass international aufmachen?
Das ist natürlich für uns ein Riesenthema. Wir wollen am Ende das größte Legal Tech Europas bauen. Ja. Und dafür wollen wir natürlich auch internationalisieren. Für uns ist es so, Deutschland ist der größte Markt in Kontinentaleuropa. Und hier haben wir ein riesiges Volumen. Wenn man Dach noch dazu nimmt insgesamt, dann ist das alleine ein Milliardenmarkt, in dem man unterwegs sein kann. Weil wir haben sehr viel Regulatorik. Dementsprechend haben wir sehr viele Anwaltskanzleien, Steuerberater, Notariate und Co. Und deswegen ist unser Fokus schon sehr stark Deutschland. Hier haben wir noch eine Menge zu tun und eine Menge Potenzial zu heben. Aber nichtsdestotrotz sind für uns internationale Märkte natürlich für die nächsten Jahre mindestens genauso spannend. Das hat natürlich im juristischen Bereich nochmal eine gewisse Komplexität, weil in Frankreich hat man anderes Recht als in Deutschland. Aber auch das ist sehr gut machbar und da haben wir eine ganz gute Strategie, wie ich finde, wie wir da vorgehen wollen.
Jura ist ja wahrscheinlich mit der anspruchsvollste Case, vielleicht neben Medizin oder sowas, zum Thema Datenschutz. Wie kann das sein, dass ich mit vielen Unternehmen arbeite, die sagen, Datenschutz, KI, Digitalisierung, das ist so furchtbar. Und dann kommst du aber im Bereich Jura und sagst, nö, das haben wir alles gelöst oder da können wir was anbieten.
Ja, ich glaube, dass man, wenn man von Anfang an in diesen und in diesen Gittern sich bewegt von sehr, sehr enger Regulatorik, auf der einen Seite auf der datenschutzrechtlichen Ebene, aber auf der anderen Seite auch auf der berufsrechtlichen Ebene. Wir sind hier im Bereich des Berufsgeheimnisses und Co. Das heißt, auch da gibt es ganz unabhängig vom Datenschutz nochmal gesonderte Anforderungen, die man beachten muss. Wenn man das von Anfang an macht, dann hat man sich eigentlich immer so sauber aufgestellt und ist quasi schon so compliant mit allem, was geht, dass man von da aus super skalieren kann. Wenn man es andersherum macht und man ist erst vielleicht insgesamt unterwegs und man schaut sich an, was sind vielleicht die richtigen Branchen für mich, wie es viele ja machen. Und dann muss man umschwenken auf dieses enge Korsett von Regulatorik in einem schwierigen Markt, dann ist es natürlich ein bisschen herausfordernder.
Der EU-AI-Act, den gab es ja wahrscheinlich nicht, als ihr gestartet habt. Das heißt, den konntet ihr nicht am Anfang an mitbedenken. Ist sowas dann für dich Love or Hate? Also sagst du, ist super, weil wir sind schon gut aufgestellt und es macht einfach anderen das schwieriger, in den gleichen Markt zu gehen? Oder sagst du so, oh Alter, ich sehe nichts, was das irgendwie für einen Vorteil bringt, außer dass wir nochmal wieder anderthalb Personen extra anstellen müssen, die sich quasi nur darum kümmern?
Ich würde sagen, aus einer Business-Sicht ist es gar nicht so schlecht, weil wir uns regulatorisch eben ziemlich gut aufgestellt haben und uns darauf fokussieren können und Kanzleien auch einen besonderen Status innerhalb des EU-AI-Acts haben, das, was nochmal so ein bisschen die Eintrittshürde natürlich höher macht. Aber am Ende gesamtgesellschaftlich für uns in Europa, finde ich, ist es eine Katastrophe. Mhm. Der Gedanke der Regulatorik ist wichtig und der Schutz irgendwie der Daten und Co., das ist absolut wichtig, aber wir verhindern damit ein bisschen Wettbewerbsfähigkeit international auf der einen Seite und Innovation auch auf der anderen Seite für Kunden und für Endverbraucher, weil du Dinge schlichtweg nicht umsetzen kannst, die andere Unternehmen in den USA beispielsweise umsetzen können. Mhm. Und das ist, würde ich sagen, so ein bisschen die geteilte Sicht darauf.
Wenn wir jetzt, du hattest vorhin das Beispiel, ich als Verkehrsrechtsanwalt und gesagt, ich kriege dann irgendwie von meinem Schadensgutachter irgendwie, der steht drin, dass das irgendwie 1.000 Euro Schaden ist und dann erstellt ihr in 51 Sekunden das Schreiben für die Versicherung. Was ist denn, wenn eure KI aus 1.000 Euro Schaden 100 Euro Schaden macht und dann die Versicherung zahlt 100 Euro und sagt, hier, wie von euch, wer haftet denn bei solchen Fehlern eigentlich?
Das ist eine aktuell sehr stark diskutierte Frage in der Branche, auch völlig zu Recht, weil wir sprechen hier über einen Bereich, der besonders haftungsträchtig ist. Ne? Wenn ich zum Anwalt gehe,
haftungsträchtig als Mandant, ist ein tolles Wort.
Ja, da kommt manchmal noch der Jurist ein bisschen raus. Wenn ich zum Anwalt gehe als Mandant, dann erwarte ich 100%ige Genauigkeit. Mhm. Mehr als vielleicht in anderen Bereichen. Weil genau deshalb gehe ich dahin, weil ich will ja rechtliche Sicherheit haben.
Ja.
Weil ich selbst kann sie mir nicht geben. Und deswegen gehe ich zum Experten. Und deswegen müssen wir darauf achten und das machen wir sehr, sehr stark. Und deswegen dauert Entwicklung manchmal sogar einen Tick länger, als wenn wir in anderen Branchen unterwegs wären, dass es wirklich richtig gut funktioniert. Denn 50%, 70% und 80% Genauigkeit hilft am Ende nichts in der Anwaltskanzlei. Und deswegen muss das so genau sein. Und wenn dann was passiert, dann ist natürlich auf der einen Seite der Anwalt so ein bisschen dran für die Tools, die er einsetzt. Aber natürlich auch wir als Dienstleister, der dafür einsteht. Und das haben wir ja auch entsprechend als Service angeboten, weil wir uns da auch ziemlich sicher sind, dass wir das gut abbilden können.
Hast du noch eine eigene Versicherung extra abgeschlossen, hintendurch, hinten rein, hinten hinterher?
Wir haben natürlich so ein bisschen die üblichen Versicherungen abgeschlossen, die du als Startup hast und als AI-Startup vielleicht nochmal ein bisschen höher und ein bisschen spezieller. Das haben wir schon am Ende.
Gibt es da so Beispiele?
Ach, das sind dann einfach so ein bisschen Versicherungen, die das nochmal besonders abdecken, solche Thematiken. Aber auch da gibt es jetzt keinen Freifahrtsschein, den man irgendwie hat. Gerade weil das Thema auch neu ist und Versicherungen sich das natürlich auch vorsichtig erstmal ansehen.
Ja, okay. Ich habe gehört, am Landesgericht Hanau gibt es so ein Pilotprojekt zur Nutzung von KI. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Ich glaube, die wollten besonders schnell dafür sorgen, dass man Gerichtsurteile und so weiter sehr schnell der Öffentlichkeit zugänglich macht und transparent fördern. Und jetzt gibt es erste Klagen, die sagen, das geht alles nicht, das soll man alles nicht. Also sobald es irgendwie einen Schritt nach vorne gibt und man sagt, hier kann KI dafür sorgen, dass irgendwie allen mehr Transparenz gegeben wird, Geschwindigkeit gegeben wird, gibt es aber auch wieder Leute, die dagegen klagen. Hast du das Gefühl, der Markt ist offen und freut sich, dass du kommst? Oder hast du das Gefühl, dass auch immer wieder es Menschen und Unternehmen gibt, die eigentlich gar keine Lust haben, dass sich daran was ändert und die eher versuchen, euch Stöckchen zwischen die Beine zu werfen?
Das ist ein super Beispiel, weil das Thema Gerichtsurteile veröffentlichen ist was sehr, sehr lange diskutiert wird irgendwie. Wir haben in Deutschland werden nur anders als in den USA beispielsweise, haben wir den Öffentlichkeitsgrundsatz, den haben wir in ganz vielen Ländern. Das bedeutet, eigentlich sind alle Urteile für alle frei zugänglich.
Damit momentan jeder sind, glaube ich, nur 1% veröffentlicht.
Ganz genau. Mhm. Das heißt, eigentlich hat jeder ein Recht darauf, jedes Urteil mehr oder weniger zu sehen. Es gibt Ausnahmen und nur 1% der Urteile sind am Ende veröffentlicht. Und am Ende würde es allen gut tun, auch uns Legal Tech Anbieter natürlich, aber auch insgesamt gesamtgesellschaftlich gesehen, wenn das passiert. Trotzdem gibt es im Rechtsbereich, würde ich sagen, wie in allen Branchen, Leute, die einem Wandel und neuer Technologie ein bisschen offener gegenüberstehen und Leute, die dem Ganzen vielleicht ein bisschen weniger offen gegenüberstehen. Insgesamt muss man schon sagen, dass wir uns in der Branche bewegen. Und deswegen sind wir ja auch an vielen Punkten noch ziemlich unterdigitalisiert in dieser Branche, wo erstmal eine größere Skepsis gegenüber Neuerungen besteht. Mhm. Das sieht man in der Ausbildung, die sich kaum verändert hat in den letzten 200 Jahren. Und das sieht man auch in der täglichen Arbeit. Es gibt sehr, sehr viele Anwältinnen und Anwälte und immer mehr, meinem Gefühl nach, die sehen, wow, hier passiert was und das hilft mir wirklich richtig weiter. Aber am Ende sprechen wir über eine Berufsgruppe und es wird beigebracht von Anfang an, Risiken schnell zu erkennen und nicht einzugehen. Ja, das ist genau, das ist der Job. Also eine sehr risikoaverse Berufsgruppe. Und das ist auch richtig so. Das ist, muss genauso sein, weil ich will auch einen risikoaversen Rechtsanwalt vielleicht haben, wenn ich da reingehe, der mir die Risiken und Co. mitgeben kann. Aber das führt eben dazu, dass Innovation auch deutlich schwieriger vorangetrieben werden kann. Weil wenn ich was neu mache, dann ist es nie perfekt. Deswegen ist es neu. Und wenn ich warte, bis perfekt ist, dann bleibe ich halt auf dem Stand, auf dem ich vor 100 Jahren war. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir ein bisschen mehr Mut. Und was da gerade der Punkt ist, der sehr viel Push reinbringt, ist der, den ich eben genannt habe, ist dieser Fachkräftemangel. Es gibt für ganz viele Kanzleien nicht keine Alternative mehr zur Digitalisierung, ob sie wollen oder nicht. Weil das Thema mit mehr Personal lösen geht schlichtweg nicht mehr. Und man kann eigentlich sagen, jede Kanzlei, die heute noch kein Personalproblem hat, wird in den nächsten Jahren eins bekommen. Und die einzige Lösung ist Digitalisierung. Und das ist so ein bisschen, selbst für die, die nicht so freudig in Richtung Digitalisierung rennen, der Schubser in Richtung Digitalisierung.
Ich glaube, das passt ganz gut. Du warst dieses Jahr auf dem Young Lawyers Camp 2025 und vielleicht merkt man auch nochmal, ne, irgendwie so ein Rift zwischen jungen Menschen, die vielleicht offener sind gegenüber der Digitalisierung und vielleicht Menschen in meinem Alter oder noch älter, die noch nicht so offen sind zur Digitalisierung. Ich glaube, da hast du so ein bisschen proklamiert, wer jetzt nicht losläuft, wird abgehängt. Was sind da aus deiner Sicht noch die größten Fehler, die Kanzleien derzeit im Umgang mit KI machen?
Ich glaube, der größte Fehler ist nicht loszulaufen, sondern stehen zu bleiben und erstmal zu gucken, erstmal die anderen laufen zu lassen und zu sehen, weil wir sprechen hier über den größten Wandel, den es in den letzten 200 Jahren in der Rechtsbranche gab. Und hier zu hoffen, dass das mal so ein Hype ist, der vorbeigeht, oder zu sagen, ich warte ein bisschen, ist fast in der Zukunft so ein bisschen der Verlust für Wettbewerbsfähigkeit. Und deshalb ist das, glaube ich, der Fehler Nummer eins. Also ich sage immer gerne, wenn ich Vorträge halte und wenn ich mit Anwälten spreche, tut was. Fangt einfach an. Man kann gar nicht so viel falsch machen, wenn man was tut, wie wenn man nichts tut. Und ansonsten ist es dann, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, dass man so ein bisschen unternehmerisch denken muss. Und das wird einem in der juristischen Ausbildung schlichtweg nicht beigebracht. Das bedeutet, man ist juristisch gut ausgebildet, sehr, sehr gut auch im internationalen Vergleich. Aber dieses Thema, wenn ich selbstständiger Rechtsanwalt bin, dann bin ich eben Unternehmer. Dann führe ich ein Unternehmen am Ende. Dann brauche ich Mandanten, dann brauche ich gute Prozesse, dann brauche ich Umsatz. Und all das sich zu überlegen, das ist was glaube ich, vielen ein bisschen schwerfällt, was sich aber lohnt, um nicht zu sagen, was essentiell ist, wenn man irgendwie bestehen will. Und wenn man dann noch hingeht in einem dritten Schritt und sagt, okay, ich schaue mir jetzt mal für meinen Bereich wirklich Softwarelösungen an, die erprobt sind, die schon in vielen Kanzleien unterwegs sind, und starte einfach mal so ein bisschen den Sprung ins kalte Wasser und sag, ich mache das jetzt mal. Ich bin mir noch nicht genau sicher, wie das jetzt genau in meiner Kanzlei aussehen wird, weil ich habe sowas noch nie eingeführt. Aber ich mache das mal, weil das ist der Schritt in die Zukunft und das ist der Schritt, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ich glaube, dann ist man auf einem richtig, richtig guten Weg.
Du hast gesagt, loslaufen. Ich glaube, in dem Legal Tech Monitor werden ungefähr 300 aktive deutsche Legal Tech Startups genannt oder sowas. Wie nimmst du die Landschaft wahr? Sind das 300 Stück, die eigentlich genau das Gleiche machen wollen wie ihr und das ist ein mega Wettbewerb oder ergänzt man sich und hat da doch dadurch, dass der Markt so groß ist, irgendwie genügend Distanz, dass man auch gemeinsam versuchen kann, die Anwältinnen und Anwälte zu überzeugen, immer digitaler zu arbeiten?
Man merkt schon, dass dadurch, dass Legal am Ende prädestiniert ist, um mit KI bearbeitet zu werden oder zumindest unterstützt zu werden, weil Legal ist am Ende nichts anderes als Text-Input und Text-Output nach festen Regeln, mehr oder weniger festen Regeln. Und das wirklich vom allerersten Kontakt bis zum Urteil und zur Endabrechnung. Mhm. Das hast du nur in ganz, ganz wenigen Branchen auf der Welt, wo das möglich ist. Merkt man schon, dass immer mehr Startups sich da einbringen. Und das ist eine gute Entwicklung, wie ich finde, weil das bringt ein bisschen Bewegung rein und neue Möglichkeiten rein. Auf der anderen Seite merke ich, dass ganz viele, die allermeisten, fokussieren sich darauf, entweder zu versuchen, Anwälte zu ersetzen oder zu versuchen, die kernjuristische Tätigkeit zu übernehmen. Und da ist unsere Erfahrung, dass das A, nicht der Bottleneck in den Kanzleien ist und B, dass das auch mit heutiger Software nur ganz schwierig bis gar nicht wirklich machbar ist, weil da doch eine sehr hohe Komplexität drin steckt. Und das ist auch der Grund, warum wir uns bewusst entschieden haben, wir unterstützen alles drumherum und wir versuchen diesen riesen Fachkräftemangel so ein bisschen abzufedern und da zu unterstützen. Und da gibt es tatsächlich nicht so viele Anbieter bisher, die da reingehen. Aber insgesamt muss man sagen, Legal Tech ist super breit gefächert. Du hast allein von der Zielgruppe her, du hast Kanzleien, hast du kleine oder hast du große Wirtschaftskanzleien, die ganz unterschiedlich sind. Hast du Rechtsabteilungen in Unternehmen, dann hast du Compliance generell vielleicht in den Unternehmen, dann hast du Behörden und Co., die auch viel juristische und Compliance-Themen haben. Das bedeutet, ist schon, glaube ich, gut so, dass es da immer mehr und mehr Lösungen gibt, die diesen Bereich so ein bisschen darin unterstützen, digitalisierter und effizienter zu werden.
Ich glaube, jetzt im Oktober gab es eine, du hast gerade erwähnt, es gibt wenig Branchen, in der es so regelbasiert Input, Output über den gesamten Prozess definierbar ist. Im Oktober gab es, glaube ich, eine Studie, die heißt VLAIR oder VALS AI Research oder sowas. Und da wurden Legal AI Tools mit Anwältinnen und Anwälten in 7 typischen Aufgaben verglichen. Und die KI lag im Schnitt bei bis zu 80%, also 78% und Juristen bei nur knapp unter 70%. KI war genauer, KI hat besser belegt, KI hat besser angemessen reagiert. Das heißt, nur bei ganz komplexen Kontext waren Menschen besser. Hast du nicht Angst, dass du jetzt ein Produkt baust, um Anwälte und Anwältinnen irgendwie besser, erfolgreicher zu machen und eigentlich aber in 2 Jahren rauskommt, eigentlich muss der nächste Schritt digitalisiert werden, nämlich der ganze Anwalt.
Ist eine spannende Diskussion, die man immer wieder hört, seit sicherlich 10 Jahren bestimmt mittlerweile. Ich würde sagen, nein. Die kernjuristische Arbeit ist so doch komplex an ganz vielen Punkten. Mhm. Und das können manchmal nur einzelne Punkte innerhalb eines Verfahrens sein. Das muss gar nicht immer das riesenkomplexe Mandat von Anfang bis Ende sein. Aber dieser komplexe Punkt reicht eben oft schon, damit KI große Schwierigkeiten hat, das in der Genauigkeit, die ich von einem Anwalt erwarte, wenn ich zu ihm gehe, erfolgreich zu bearbeiten. Und deswegen bin ich eigentlich fest davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall oder dass Anwältinnen und Anwälte in den nächsten Jahren auf jeden Fall nicht befürchten müssen, dass sie ersetzt werden. Mhm. Zumindest nicht von KI, wenn dann von anderen Anwälten, die KI einsetzen und deshalb deutlich effizienter arbeiten.
Hast du Kinder?
Nein, noch nicht.
Falls du mal welche hast und deine Tochter oder Sohn ankommt und sagt, Papa, Papa, ich möchte Jurist werden, was ist da deine erste Reaktion?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde es gut finden. Es bringt einem viel bei. Logisches Denken, konstruktiv streiten und auch eine Menge Resilienz, weil die Ausbildung ist lang und hart. Ich glaube, dass dann auf jeden Fall das Thema KI hoffentlich schon in der Ausbildung verankert ist oder ich würde es auf jeden Fall versuchen, nochmal mitzugeben. Aber wenn man sich mit KI gut aufstellt und diese Ausbildung hat und sich selbst so ein bisschen dann irgendwann, wenn man fertig ist, als nicht nur als Anwalt sieht, der irgendwie wie vor 20 Jahren eben seinen juristischen Kram macht, sondern als Partner mit KI zusammen, dann, glaube ich, ist das ein super Berufsweg und da stehen einem, glaube ich, viele Türen offen.
Ich komme eigentlich aus der Marketingwelt und natürlich interessiert mich auch, wie du Vertrieb machst. Also ist Online-Marketing für dich wichtig, Google-Anzeigen oder redest du da gerne auf Kongressen oder was sind so gute, wichtige Marketingkanäle, die für euch gut funktionieren?
Grundsätzlich machen wir tatsächlich fast alles über Online-Marketing bei uns. Das bedeutet, wir machen natürlich klassisch irgendwie Performance-Marketing so ein bisschen, vor allen Dingen aber auch viel Content.
In-house oder mit Agenturen?
In-house. Mhm. Wir haben bei uns mit dem Kanzlei-Kompass den größten Podcast für Kanzleimanagement im Dachraum.
Ja, gut, dass du es erwähnst. Den machst du, ne? Du moderierst den Kanzlei-Kompass und da geht es dann worum unter anderem?
Da geht es generell um Kanzleimanagement. Mhm. Das ist auch mit Marketing angefangen, denn irgendwie müssen Mandate reinkommen für Umsatz, bis hin dann zu aktuellen Themen, zum Thema KI und Digitalisierung, aber auch zum Thema Remote-Arbeit. Wie stelle ich mich auf? Wie finde ich Fachkräfte? Wie halte ich Fachkräfte? Wie stelle ich mich digital auf? Warum sollte ich eine Online-Terminbuchung nutzen? Warum sollte ich keine Online-Terminbuchung? Also all diese Themen, die Anwälte und Anwälte so im Alltag vielleicht beschäftigen, wenn sie sich Gedanken darüber machen, wie kann ich mich eigentlich besser aufstellen? Also das ist ein großer Punkt. Und dann darüber hinaus ist natürlich das Thema irgendwie Messen und Vorträge und auch so ein bisschen das Thema Content generell auf Social Media, was uns da ganz gute Dienste leistet bisher.
Wie lange dauert so ein erster Kontakt zu euch bis hin vielleicht, dass man eine Demo bucht, bis hin zu, dass man irgendwie ungefähr Kunde wird? Also alles, was, ist ja wahrscheinlich nichts, wo man sagt, das habe ich heute Morgen noch nicht gewusst, aber jetzt entscheide ich mich dafür, sondern das wird wahrscheinlich über Wochen dauern, was dann auch die Messbarkeit, finde ich, immer wahnsinnig erschwert. Wie lange ist so der typische Cycle zwischen ersten Kontakt und verkaufter Software?
Das ist bei uns tatsächlich ziemlich kurz, weil wir kennen unsere Zielgruppe sehr, sehr gut und wir wissen, was für ein Produkt wir haben und wo der Schmerzpunkt liegt. Und bei uns ist es durchschnittlich sind es irgendwo zwischen zwei bis drei Wochen vom ersten Termin bis zum Abschluss. Manchmal ist es auch tatsächlich im ersten Termin sofort, weil ja wir da einfach sehr gut wissen, in welchen Rechtsgebieten ist die Kanzlei jetzt tätig, wie groß ist die Kanzlei, wie sind die aufgestellt, und dann wissen wir eigentlich schon relativ gut, wo könnte der Schuh drücken, und spätestens im Gespräch wissen wir es dann ganz genau. Und normalerweise, wir sind sehr klar in unserem ICP, also wir versuchen jetzt nicht jeden glücklich zu machen und für jeden die perfekte Lösung zu haben, sondern für unseren Bereich, und da wissen wir, haben wir eine gute Lösung, die sehr, sehr viele Probleme löst und einen bisher noch nie dagewesenen Effizienzgewinn bringt, und deswegen sind wir da dann relativ schnell dabei, weil das sehen die Kanzleien dann auch schnell.
Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber in Wirklichkeit bin ich eine Wunschfee, die dir sozusagen einen Wunsch erfüllen kann, René. Und du darfst dir leider nicht wünschen 100 Millionen oder darfst dir leider nicht wünschen, irgendwie nie zu sterben oder nie krank zu werden. Aber du darfst dir eine Sache wünschen, die ich zum Beispiel irgendwie an der Bürokratie ändern könnte oder irgendeinen Roadblock, der euch wahnsinnig schwerfällt, den würde ich sofort sozusagen mit Fingerschnippen aus dem Weg laufen. Was wäre der eine Wunsch, den ich dir erfüllen könnte, um den Erfolg von euch durch die Decke schießen zu lassen?
Was ein Riesenthema sowohl gesamtgesellschaftlich als auch für uns als Unternehmen ist, ist, dass Kanzleien noch ein bisschen schneller verstehen müssen, aus meiner Sicht, dass das kein Nice-to-have ist, KI einzusetzen, sondern dass das absolut essentiell ist, wenn man weiterhin arbeiten möchte, ehrlich gesagt. Weil zu warten, bis die nächste Rechtsanwaltsfachangestellte abspringt, dauert zu lange, dann ist es zu spät. Dann kommt man zu gar nichts mehr, weil man komplett landunter ist. Und das führt dann tatsächlich so, dieser Fachkräftemangel von Rechtsanwaltsfachangestellten führt dazu, dass Kanzleien langfristig, wenn sie nichts dagegen tun, nicht mehr so viele Fälle wie vorher bearbeiten können. Und das wiederum führt dazu, dass sie so ein bisschen Cherrypicking betreiben müssen, ne? Weil wenn ich nur noch 10 Fälle irgendwie pro Woche oder im Monat bearbeiten kann, dann muss ich mir die aussuchen, mit denen ich am ehesten noch meine Kosten decken kann. Und das bedeutet, dass die Fälle von den Leuten, die es eigentlich am dringendsten nötig haben, nicht mehr angenommen werden können. Die haben nicht mehr den Zugang zum Recht. Und deshalb ist es, glaube ich, gesamtgesellschaftlich relativ wichtig, diese Awareness zu schaffen. Und wenn du mit dem Finger schnipsen könntest und alle Rechtsanwälte und Rechtsanwälte haben so ein bisschen mehr das Gespür dafür, oh, eigentlich sollte ich mich am besten gestern damit beschäftigt haben und sollte es machen, dann würde uns das extrem helfen. Aber insgesamt für unseren Rechtsstaat wäre das sowieso etwas, was extrem wichtig wäre. Aber bis du das gemacht hast und mit den Fingern geschnipst hast, arbeiten wir daran, mit Educational Arbeit da die Awareness zu schaffen.
Also erstmal vielen Dank für deine Antwort, das war interessant, und extra Lob dafür, dass du es überzeugend geschafft hast, dass ich gefragt habe, wie mache ich dich erfolgreich, und du gesagt hast, du, das ist further down the road, aber wichtiger ist, dass es gesamtgesellschaftlich jeder zu seinem Recht kommt. Das, finde ich, hast du gut dargestellt, und das war irgendwie plausibel erklärt, insofern tolle Antwort, Dankeschön. Gibt es Themen, die ich nicht angesprochen habe, die dir wichtig sind?
Nee, alles drin,
ja?
Alles drin.
Hat es dir Spaß gemacht?
Es war super. Hat großen Spaß gemacht.
Toll. René, dann vielen, vielen Dank dir. Ich wünsche dir, deinem Produkt, deinen Mandanten, deinen Kunden alles Gute. Ich hoffe, dass deine KI niemals gegen mich klagen wird, sondern wenn, dann überhaupt nur meinen Anwälten hilft, sie zur Höchstleistung und mehr Mandantenzeit zu bringen. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Gerne. Hat großen Spaß gemacht. Danke.
Dir zu Hause, lieben Dank fürs Einschalten. Schau unbedingt auch mal ins Folgenarchiv, denn da wirst du sicherlich die ein oder andere coole Folge finden, die bereits live ist. Und schalte gern nächste Woche wieder ein für die neue Folge. Und damit du die nicht verpasst, klickst du jetzt am besten auf Abonnieren. Das war's. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße von
René Fergen
und Christoph Bursek. Tschüss.